Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute mit einer ganz besonderen Folge, heute dreht sich alles um Towerborn und dem Pre-Early Access. Und da hat sich der liebe Patrick reingestürzt. Grüß dich.
Hallo.
Towerborn hieß es die letzten Tage für Patrick. Ich habe da auf der Gamescom ein bisschen reinschauen können, mir so einen ersten Eindruck verschaffen können in gut 20 Minuten Spielzeit. Und der Patrick, wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr Zeit zugebracht. Da an dieser Stelle auch großen Dank an das Team bei Xbox, die uns da jetzt vor dem Early Access, der am 10.09. startet, konnte man jetzt dadurch schon reinschauen und für euch jetzt so ein bisschen die Eindrücke zusammenfassen und so ein bisschen schauen, was hat es denn eigentlich damit auf sich, worum geht's und macht das Ganze schon Spaß jetzt im Early Access und wo sind vielleicht noch Stellschrauben, an denen noch was zu verbessern ist. Das wollen wir so ein bisschen jetzt ergründen. Towerborn ist, glaube ich, jetzt vor gut über einem Jahr angekündigt worden. Das heißt, neue Marke, man kennt das nicht, gab es nicht vorher irgendwie als Spiel, ist jetzt nicht irgendwie eine Reihe oder sowas, kann vielleicht noch eine werden. Aber das Studio dahinter kennt man, ist nämlich Stoic und wer das nicht kennt, kennt aber die Banner-Saga-Reihe und das ist vielen sicherlich ein Begriff. Taktisches Rollenspiel war das, gab es 3 Ableger und Stoic ist entstanden aus 3 ehemaligen BioWare-Mitarbeitern und die haben seinerzeit ein neues Studio gegründet, nämlich 2012 und seitdem haben sie diese Banner-Saga-Spiele gemacht. Da ist 2018 das letzte erschienen und jetzt eben Towerborn im Early Access 2024 und 2025 geht es dann da in den Full Release, wenn man so möchte. Und bis dahin versucht man beim Entwicklerstudio noch ein bisschen Feedback einzuholen. Zum einen jetzt durch diese Pre-Early Access Phase und dann natürlich jetzt auch durch die Early Access Phase, die jetzt offiziell ab dem 10. September gestartet ist. So ist also der Plan. Patrick, hat dir vorher das Spiel schon was gesagt? Hast du das irgendwie bei Ankündigung schon mal mitbekommen? Hast du da schon mal irgendwie eine Notiz drüber gemacht? Oder war das jetzt so eher ganz neu für dich mit der Möglichkeit, da mal reinzuspielen?
Also ich habe tatsächlich auch schon mal davon gehört. Ich meine, dass ich das bei entweder einer Xbox-Präsentation oder einem YouTube-Video schon mal gesehen hatte. Ich hatte definitiv bei mir auf der inneren Merkliste drauf, weil es mich auch vom Grafikstil auch interessiert hat. Ich meine allerdings, dass man in diesem Video kaum Gameplay tatsächlich gesehen hatte. Deswegen war es praktisch für mich schon noch mal was anderes, dann jetzt auch wirklich mal ins Gameplay einzusteigen.
Ja, ich glaube wirklich bei Ankündigungen, dass das da nochmal so ein inszenierter Trailer in Anführungsstrichen war, mit viel Primborium zu sehen in dem Sinne. Und da muss man ja vielleicht, wenn man da schon mal gleich bleibt, bei dem Artstyle und diese ganze Machart, ist auch was wirklich hängen bleibt. Also das ist auch, mir war das von Anfang an jetzt immer ein Begriff, Towerborn. Ich wusste aber auch, wie du, lange nicht so richtig, okay, was ist das eigentlich für ein Spiel, bis man sich dann ein bisschen näher mit beschäftigt hat und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann auch gespielt habe. Und das ist schon was auf jeden Fall fürs Auge vielleicht. Vielleicht können wir damit auch direkt mal anfangen, weil das ist ja immer das Offensichtlichste. So optisch, inszenatorisch, hat es dir denn in deinen Spielstunden jetzt weiterhin gut gefallen und hat es das bestätigt, was man so aus den Trailern vielleicht kennt?
Ja, doch, durchaus. Also es hat diesen Anime-Stylized, diesen Look, den man irgendwie so ein bisschen auch von Animes eben kennt. Aber trotzdem auch irgendwie so noch mal was Eigenes, dass man nicht jetzt sagen kann, okay, gut, das sieht jetzt aus wie diese Fortnite-Charaktere oder dass es irgendwie einem bestimmten anderen Spiel ähnelt, sondern es ist schon noch ziemlich stark was Eigenes. Also es hat sich schon abgezeichnet, dass es was Einzigartiges ist und nicht einfach nur so kopiert von einem anderen Spiel ist.
Ja, das definitiv. Also das kann ich auch so bestätigen. Wie gesagt, deswegen wahrscheinlich auch unsere Erfahrung jetzt so, dass das irgendwie hängen geblieben ist durch den ersten Trailer. Und damit, das hat ja dann oft was auch mit Präsentationen zu tun, dass man einfach so denkt, ja, das sah ja cool aus. Merkt man sich mal und dann beschäftigt man sich später nochmal genauer mit dem Spiel. Und das ist eben jetzt eingetreten. Was ist denn Towerborn überhaupt für ein Spiel? Wo kann man es einordnen? Dazu haben wir ja jetzt noch gar nichts gesagt. Für die Leute, die quasi vielleicht auch noch gar kein Bild jetzt so vor Augen haben.
Also an sich wird es als im Genre Action-Adventure eingestuft. Meiner Meinung nach geht es mehr auch noch Richtung MMORPG. Also besitzt definitiv Elemente dadurch, dass man praktisch die anderen Spieler im Multiplayer auch beispielsweise auf der Weltkarte sehen kann und auch mit denen zusammenspielen kann. Man kann, soweit ich weiß, mit bis zu 4 Spielern zusammenspielen, genau, und sich gegenseitig unterstützen bei bestimmten Aufgaben und Quests. Und
ist aber auch solo möglich, ne? Das
mache ich gleich mal mit. Genau, also ja. Ich habe jetzt praktisch auch primär solo gespielt gehabt. Und das hat auch vollkommen super funktioniert. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie groß Schwierigkeiten mit den einzelnen Gegnern. Aber dazu kommen wir später dann nochmal.
Genau, also das ist mal wichtig, auch da nochmal zu betonen, weil ja oft so Spiele eben, weil du jetzt auch MMO gesagt hast, dann häufig irgendwie noch ausgelegt sind vielleicht oder Fokus drauf haben, sage ich mal, dass man zusammenspielt. Hier, das soll auch alleine funktionieren. Du hast es ja auch bestätigt, funktioniert auch. Da muss man natürlich dann immer sehen, im Verlauf des Spiels und wie gesagt, nochmal Betonung, Early Access, ne, wie ist dann wie das Balancing, ne? Also wenn ich zu viert spiele, wird das dann gut angepasst und sowas. Kannst du jetzt natürlich noch nicht beurteilen, weil du das alleine spielen musstest, kann man fast sagen, weil jetzt natürlich im Pre-Early Access wenig Leute jetzt Zugriff hatten auf das Spiel. Das wird sich jetzt dann die nächsten Wochen noch herausstellen, kann man sicherlich in Zukunft nochmal drauf eingehen, wie das dann auch im Mehrspielermodus funktioniert. Da es ja auch ein Einzelspielererlebnis ist, gehe ich mal davon aus, es gibt auch so ein bisschen Story ringsherum. Konnte man davon jetzt schon was sehen oder war das bei dir ausgeklammert und du bist gleich irgendwie in die Action rein?
Ja, tatsächlich. Also es war praktisch sobald man in das Spiel reinkommt und sozusagen das Spiel startet, geht man erstmal in den typisch bekannten Character Creator rein, um so seine eigene Figur dann zu erstellen mit allem drum und dran. Also man kann die Hautfarbe grün, blau, lila, bunt in allen möglichen Farben gestalten.
Ist das alles auf humanoide Charaktere beschränkt oder ist das dann noch irgendwie erweitert auf tierartige Wesen oder sowas?
Es ist primär humanoid. Man kann von den Ohren teilweise noch Richtung Orks und Elfen ähnliche Ohren dann draufgehen, aber primär humanoid. Ja. Was mir an sich ziemlich gut schon mal gefallen hat, dass man bei den Dekorationen auch wirklich sehr ins Detail gehen kann. Also man kann sich selbst Sommersprossen verpassen, Muttermale, diese Vitiligo, also Pigmentstörung, die manche Menschen ja auch haben. Das heißt, theoretisch kann man sich komplett selbst in dem Artstyle von dem Spiel nachempfinden. Ja, was mir beispielsweise nicht so gut gefallen hat, dass der Charakter selbst in diesem Creator gar nicht drehbar ist. Das heißt, man kann sich jetzt auch nicht von der Seite mal begutachten. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, ansonsten von der Story her, sobald man praktisch mit dem Character Creator dann durch ist, kommt erstmal eine Animationssequenz mit einer relativ guten Einleitung in die Welt. Es geht praktisch da um diese City of Numbers, die angegriffen wird und explodiert. Und die Menschen fliehen dann alle zu dem riesigen Turm, der Turm Belfry. Man muss dann als Spieler die Menschen vor den Gegnern beschützen, die eben versuchen da die Menschen dann anzugreifen.
Und das ist, wie kann man sich vorstellen, ist das dann nochmal durch Zwischensequenzen irgendwie inszeniert oder sind das durch Textboxen, wie ist das erzählt?
Das ist durch Textboxen, die mit den einzelnen Charakteren ist. Also am Anfang taucht man dem, sagen wir mal, Lehrer auf, also eine Lehrerfigur im Spiel, die nennt sich Paloma und ist sozusagen die, sagen wir mal, eine der Koordinatorinnen. Ich weiß noch nicht so richtig, welche genaue Rolle sie da drin spielt. Auf jeden Fall tritt sie in diese Lehrerrolle ein und erklärt einem ein bisschen so diese ganzen verschiedenen Kampffertigkeiten. Ja, man muss praktisch dann so nach und nach in den einzelnen Tutorial-Sequenzen die Gegner besiegen mit den verschiedenen Fähigkeiten, um dann praktisch weiterzukommen und dann wieder neuere Fertigkeiten auszutesten und so weiter. Und irgendwann hat man das praktisch dann durchgespielt und dann kommt man zu dem Turm Belfry.
Dort gibt's auch nochmal verschiedene Dinge zu tun. Das ist so ein bisschen als Hub zu verstehen. Habe ich das richtig aufgefasst? Ja.
Genau, also das ist praktisch so das Hauptquartier von den Menschen dort. Und da kann man alles möglich dann auch noch nachträglich von dem Charakter einstellen. Das heißt, man kann das Aussehen noch mal nachträglich ändern, ohne noch irgendwie Ich meine, in manchen Spielen ist es ja so, dass man dann irgendwie eine Währung ausgeben muss, um das nachträglich zu ändern. Aber in dem Spiel kann man das ohne Probleme immer wieder ändern. Ansonsten kann man die Waffenklasse wählen und wechseln. Da gibt es einmal den Sentinel, den Pyroblast, den Rockbreaker und den Shadow Striker. Wohlgemerkt, das sind jetzt die englischen Begriffe, weil das Spiel primär jetzt im Pre-Early Access noch auf Englisch verfügbar war.
Genau, soll aber bis auf, glaube ich, 14 Sprachen.
Genau, das wird praktisch dann im Verlauf des Early Access relativ früh auch übersetzt. Ja, ansonsten die Sentinel, das ist so eine Schwert-Schild-Kombo mit einer bestimmten Fähigkeit, dass man einen Block nach vorne rammen kann, um dann die Gegner eben wegzustoßen. Dann gibt es noch den Pyroblast, was praktisch wie ein langer Stab mit einem, wie so ein Feuermagier ist, bloß dass man eben das Feuer durch diesen Stab dann bläst und die Gegner dann wegpustet. Der Rockbreaker ist typisch Faustkämpfer mit so riesigen Handschuhen und der Shadow Striker mit zwei Doppelschwertern.
Und das sind alles dann Sachen, die ich vorher quasi vor einer Mission auswähle, oder ist das nochmal wechselbar innerhalb von Missionen, oder ist das so ein vorher vorbereiten und ausrüsten?
Die ist vorher, also man muss vor der Mission, muss man die Klasse festlegen.
Und ja, die, okay, also man hat da aber wahrscheinlich Informationen, dass man so ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht oder was gut ist, ja, mitzunehmen,
ja,
und sowas.
Ja. Genau, also es ist auch so, dass im Verlauf des Spiels bekommt man die Aufgabe, die verschiedenen Waffen zu testen. Und man muss jeweils ein Level sozusagen abschließen mit den verschiedenen Klassen. Also pro Level eine Klasse.
Es klingt also so, als würde man auch Neulinge da ganz gut ins Boot holen, die vielleicht auch dem Ganzen komplett fremd sind, so ein bisschen, ja, die Art Spiel. Hast du dich gut aufgehoben gefühlt, sozusagen, oder gut abgeholt?
Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass manche Klassen definitiv angenehmer zu spielen waren, jetzt für mich persönlich, als andere Klassen. Ich meine, das gibt es ja in gefühlt jedem Spiel, aber mir hat beispielsweise so jetzt der Sentinel oder der Shadow Striker deutlich besser gefallen als jetzt der Pyro-Class und der Rockbreaker. Einfach weil ich einmal deutlich schneller unterwegs war. Das heißt, die Gegner konnten mich viel seltener erwischen. Und zum anderen konnte ich bei dem Sentinel blocken und eben viel leichter ausweichen. Also wenn man praktisch bei den anderen beiden in der Combo war oder der Gegner hat einen Angriff, dann war man ziemlich schnell dann raus und ist dann schlecht wieder in eine neue Combo reingekommen, um dann die Gegner dann auszuschalten. Ja, das fand ich dann nicht so angenehm. Aber ja. Ist Geschmackssache, schätze ich mal.
Ja, vermutlich stimmt das, genau. Okay, jetzt habe ich schon so ein bisschen eine konkretere Vorstellung. Ich weiß noch, das habe ich auch aus Screenshots gesehen, weil auf der Gamescom war ich direkt schon im Kampfgeschehen eingestiegen. Es gibt ja noch so eine World Map, eine Übersichtskarte, die wohl auch laut Beschreibung, was ich gelesen habe, dynamisch sich verhält und dann eben von da aus immer verschiedene Orte erkundet werden können. Ist es dann so ein bisschen, bei Weltkarte muss ich immer an Mario-Spiele denken, ist das dann so ein Abarbeiten von Level 1, 2, 3, 4 oder ist es wirklich, dass ich da frei mir nochmal Sachen aussuchen kann?
Also es ist relativ frei, allerdings gibt's die Weltkarte ist in so Hexagon-Teile eingeteilt und es gibt die sogenannten Discovery-Tiles, also Erkundungsteile, und es gibt die Venture-Missions, und diese Discovery-Tiles, die können nur einmal abgeschlossen werden und die werden prozedural generiert, das heißt immer zufällig. Und die Venture-Missions beinhalten eben bestimmte Herausforderungen und haben Bosse, die man besiegen muss. Die sind allerdings wiederholbar und bei denen kriegt man nochmal extra raren Loot. Das heißt, da lohnt sich das dann auch schon, die nochmal neu zu wiederholen. Aber ja, man muss sozusagen sich von der Base, also dem Hauptquartier, bis hinein in die Welt vorankämpfen. Also durch jedes Teil, was man praktisch erkundet, kommt wieder ein neues Teil und weiter und so weiter.
Ja, sehr gut. Also hat man ein bisschen diese Discovery-Sache, ist wahrscheinlich auch das, wo ein bisschen storytechnisch vielleicht da was vorangetrieben wird.
Ja.
Klingt für mich so, genau. Und dann die Ventures, wo es dann wahrscheinlich eher so ein bisschen ans Eingemachte geht, inklusive der Bosskämpfe, die du erwähnt hast. Ja, sehr cool. falls wir da jetzt noch irgendwas zu nennen haben, sag's. Ansonsten würde ich mal Richtung das eigentliche Spielgeschehen dann noch mal gehen.
Also das Einzige, was ich noch erwähnen würde, ist, dass die Mission, also die Venture-Mission, können auch noch in höheren Schwierigkeiten abgeschlossen werden, sofern man die Stufe auswählen kann. Dafür muss man allerdings in dem Turm Belfry in die Arena dann wiederum was, also diese Stufe freischalten, indem man auch wieder durch gegen bestimmte Gegner und Bosse kämpft. Das heißt, man muss sozusagen eine neue Gefahrenstufe freischalten, um dann diese höheren Schwierigkeiten-Mission dann machen zu können.
Ah ja, okay, aber das klingt ja so, dass es wäre quasi nach oben dann quasi noch ein bisschen Luft für die Leute, die sich noch ein bisschen mehr herausfordern.
Genau.
Ist ja wahrscheinlich auch nichts Verkehrtes. Ja. Gut. Dann mal rein in so eine Mission. Was, vielleicht kannst du das ja noch mal ein bisschen vertiefen, was man dann wirklich als Spielerin oder als Spieler dann zu tun hat, was so ein bisschen der Gameplay-Fokus vielleicht ist, also wo man am meisten dann investiert. Was gibt's vielleicht nebendran noch zu tun, dass man sich das ein bisschen konkret vorstellen kann?
Also die, wenn man jetzt beispielsweise jetzt in eine Mission dann reingeht, man fängt ganz links an, also in der Karte praktisch, und man muss sich nach rechts weiterkämpfen. Das heißt, es ist, man hat einen 3D-Charakter, den man am Steuern ist, man hat seinen eigenen Charakter und es ist so 2D.
Side-Scrolling letztendlich, ne? Bitte? Erstmal. Von der Richtung her ist es ja Side-Scrolling.
Genau, so Side-Scrolling, ne? Genau. Ja. Bloß halt noch mit dem Twist, dass es diese Tiefe gibt, diese tiefen Ebenen, und da können sich dann eben die Gegner dann auch aufhalten, und je nachdem muss man dann noch ein bisschen weiter in die Tiefe reingehen, um dann die Gegner mit den Gegnern auf der gleichen Höhe zu sein, und sie angreifen zu können. Und diese Gegner, die nennen sich Goblos, das sind praktisch diese ganz rudimentären Einheiten, und die haben als in ihrer normalen Form haben sie jetzt keine große Rüstung, sondern sie haben eigentlich nur Knüppel, und die kommen dann noch mal in anderen Varianten, also mit einem Speer oder eben mit einer Rüstung, mit einem Schild, und dann auch noch mal in so einem Zwischenboss, der praktisch noch mal auch extra Leben hat. Ja, und die muss man dann eben besiegen. Man hat die Möglichkeit, den auch auszuweichen. Einmal, dass man, wenn man die Ausweichen-Funktion nutzt, kann man einfach nur kurz zurückweichen, und wenn man es gedrückt hält, wenn man mit einem Controller spielt, dann macht man eine Rolle vorwärts oder rückwärts, je nachdem.
Klingt also da, bei dem Vergleich hatte ich auch mal wieder gelesen, so ein bisschen nach Beat'em-up-Style, was die Kämpfe anbelangt.
Ja, genau. Also es gibt dann natürlich auch die Schwierigkeit, dass man abschätzen muss, ist man jetzt auf der gleichen Tiefenebene wie der Gegner oder nicht. Das war auch eine der Schwierigkeiten, die ich besonders am Anfang hatte, weil ich nicht genau abschätzen konnte, bin ich jetzt auf der gleichen Ebene oder nicht. Und bei den Gegnern ist es zumindest so, dass die theoretisch auch nach vorne in eine vordere Tiefenebene reinspringen können und gleichzeitig noch angreifen können. Und das musst du nur als Spieler auch ein bisschen abpassen. Als Spieler kann man das Gleiche allerdings nicht machen. Das heißt, da muss man eben ziemlich aufpassen, dass man dementsprechend ausweicht, blockt und so weiter.
Ja, das ist auch das, was ich ein bisschen aus meiner Gameplay-Erfahrung auf der Gamescom mitgenommen habe. Also zum einen, was du hier schon gesagt hast, dass es auf jeden Fall sehr schön anzusehen ist und gut inszeniert ist, und hat auch vom Spielfeeling, von den Kämpfen auch Spaß gemacht. Ich fand es relativ rasant und ging gleich zur Sache. Es war jetzt nicht irgendwie, dass das dann so ein bisschen behäbig wirkte, aber auch das, was du angesprochen hast, so ein bisschen dieses Feedback, wo befinde ich mich jetzt in dieser tiefen Ebene, die du jetzt immer erwähnt hast, und bin ich jetzt auf der gleichen Ebene wie der Gegner und erreiche ich ihn jetzt? Ich habe dann auch während meiner Anspielsession gefragt, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, quasi Gegner anzuvisieren, so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Das hat man ja auch in manchen Spielen. Da habe ich das Gefühl, da könnte es noch ein bisschen mehr Feedback an die Spielenden geben, dass ich dann eben merke, okay, wen bekämpfe ich denn jetzt gerade? Weil sonst hatte ich das Gefühl, es trifft jetzt sonst ein bisschen ab. Ja, okay, dann drücke ich halt jetzt mal fix hier ein paar Knöpfe und hoffe, dass ich jemanden treffe. Das heißt, da könnte man wahrscheinlich noch ein paar Stellschrauben drehen. Hast du da so einen Tipp vielleicht, wo du sagst, okay, du aus anderen Spielen kennst du das so, dass man sagt, okay, man macht das irgendwie oder gibt irgendein Feedback, dass es ein bisschen besser lesbar ist?
Also, ich würde sagen, dass man vielleicht anhand von den Füßen zum nächsten Gegner vielleicht praktisch irgendwie eine Visualisierung hat. Und wenn, also beispielsweise, man verbindet diese Füße bis zum nächsten Gegner, wenn er praktisch relativ nah ist. Und wenn die praktisch nicht da ist, diese Visualisierung, oder irgendwie zusammenbricht, dann weiß man, okay, man ist jetzt praktisch gerade getrennt, man kann vom Gegner nicht angegriffen werden, man kann selbst auch die Gegner nicht angreifen. Das wäre allerdings auch wahrscheinlich, was manche Leute wiederum stören könnte. Das heißt, das müsste man vielleicht dann unter Accessibility-Einstellungen vielleicht dann ermöglichen. Das würde also die Leute, die es aktivieren, dann vielleicht auch gar nicht so stark stören, je nachdem, wie man es eben dann macht. Aber das wäre beispielsweise eine Möglichkeit.
Ja, genau. Ja, das stimmt schon. Das ist so eine Art Visualisierung, wäre da, glaube ich, ganz gut. Aber wie du auch sagst, vielleicht an- und abschaltbar, weil, du, wie gesagt, manche stürzt dann halt vielleicht ein bisschen in der Immersion. Aber ich denke, da werden vielleicht noch Mittel und Wege gefunden werden, dass man das noch ein bisschen feintut. Ansonsten, neben diesen Kämpfen und Besiegen von größeren, kleineren Gegnern, gibt es noch irgendwie andere Aufgaben in diesen Side-Scrolling-Manie? Habe ich irgendwie Plattformpassagen? Habe ich irgendwie auch nochmal so Erkundungssachen? Gibt es irgendwie versteckte Inhalte in Kisten, Töpfen, was auch immer, so ein bisschen noch zu entdecken?
Also es gibt keine Plattform oder sowas, soweit ich das bisher gesehen hatte. Was ich allerdings gesehen hatte, dass bei manchen Gegnern dann Orbs fallen gelassen werden. Allerdings habe ich weder jetzt im Spiel erklärt bekommen, was sie jetzt genau bedeuten, noch anhand von der Wirkung jetzt, was sie beim Einsammeln gebracht haben, hatte ich jetzt irgendwie Sinn. Ich schätze mal, dass eine Orb-Variante Erfahrung gebracht hat und eine andere praktisch Leben aufgefüllt hat. Allerdings bei den, besonders bei den grünen Orbs, die Leben bringen sollten, da habe ich keinen nennenswerten Unterschied irgendwie gemerkt, dass sie irgendwas an meiner Lebensleiste, wenn ich jetzt verletzt war, irgendwie gebracht haben. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht jetzt ein Bug drin war, aber ja, soweit meine Einschätzung. Ansonsten ganz am Ende von dem Level gibt es eigentlich immer eine Schatztruhe, die man öffnen kann, und ein paar andere zerstörbare Objekte wie Fässer oder Krüge. Und wenn man die zerstört, kann es sein, dass diese Orbs fallen gelassen werden, aber es ist, soweit ich das gesehen habe, relativ unwahrscheinlich meistens. Das heißt, es ist wie so in den typischen Zelda-Spielen eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man einfach seinen inneren Link ausspielen kann.
Sehr gut, das ist ja nie was Schlechtes. Das heißt, es klang jetzt aber auch so, dass das jetzt gar nicht so ein Loot-Feuerwerk ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da jeder Gegner ständig irgendwas droppt, sondern ist ein bisschen konzentriert.
Also das, was mich allerdings auch wieder gewundert hat, weil auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, im Hub bei einem Turm Waffen aufzuwerten und abzugraden, damit sie praktisch mehr Schaden haben, mehr Fähigkeiten. Und soweit ich das gesehen hatte und auf meinem Level, ich glaube, das war jetzt Level 5 oder 6, war es immer die gleiche Ressource, die ich verwendet habe. Ich hatte auch nicht wirklich viel bekommen in der Quest oder im Level, sodass ich jetzt rechtfertigen konnte, okay, ich kann jetzt irgendwas upgraden, sondern ich musste meistens dann irgendwie Ausrüstung, die ich durch das Abschließen von der Quest im Endscreen bekommen habe oder durch das Erreichen von neuen Leveln meistens, die Sachen habe ich dann meistens umgewandelt und verwertet und dann praktisch wieder neue Ausrüstung aufzuwerten.
Okay. Würdest du sagen, das, was du jetzt da in deiner Version schon an Ausrüstungsgegenständen gefunden hast und dann so ein bisschen an anpassbaren Dingen, Bekleidung und sowas, ist das schon was dich auch zufriedengestellt hat? Hat dich da irgendwas von überrascht? Hast du da so ein bisschen vielleicht Dinge gefunden, die man in anderen Spielen nicht hat? Oder ist es dann eher schon so, dass man sagt, okay, das ist das, was ich in ähnlich gelagerten Spielen, wo ich einfach meinen Charakter anpassen kann, auch finde?
Also mich hat es ein bisschen verwundert, weil auf der einen Seite hat mir das Spiel ein bisschen so geredet, okay, es gibt jetzt sozusagen auch mehrere Materialien, die ich dann praktisch farmen könnte. Und auf der anderen Seite wurde mir dann suggeriert, nachdem ich dann das Spiel gespielt, also das Level durchgespielt habe, okay, du kriegst praktisch nur andere Rüstungsteile, die musst du eigentlich umformen und dann kannst du es wiederum fürs Upgraden von den anderen Ausrüstungen, die man tatsächlich behalten will, verwenden. Das heißt, es ist irgendwie nicht so richtig einheitlich gedacht. Ich weiß nicht, ob es dann im tatsächlichen Early Access, wenn noch oder praktisch, wenn man weiter im Spiel ist, noch andere Materialien gibt, die man verwenden muss, um dann die Ausrüstung aufzurüsten. Aber ja, bisher hat es mich ein bisschen verwundert, was man sich dabei gedacht hat.
Also das Spiel ist ja geplant für dann auch, das Jahr 2025, dann da ja auch Free-to-Play zu launchen. Gibt auch die Möglichkeit, Founders Packs zu kaufen. Da gibt es zwei Versionen für $25. Habe ich jetzt hier die Preisangaben in Dollar. Ich denke mal, das ist auf Euro auch übertragbar. Und dann nochmal für $45 jeweils mit unterschiedlichen Sachen. Also da ist bei beiden dann der Early Access Zugang drin, dann der ja jetzt aktuell dann läuft und dann mit verschiedenen kosmetischen Dingen noch ausgestattet bis hin zu auch verschiedenen Stimmen, wie ich jetzt sehe und sowas. Das ist also die Möglichkeit, gibt es da quasi das Projekt von Anfang an so ein bisschen mehr zu unterstützen oder man sagt halt einfach, man geht dann ins Free-to-Play rein. Du hast ja jetzt per Steam gespielt, der Xbox Game Preview ist auch angesetzt, das soll glaube ich Anfang 25 starten, das heißt, wer da jetzt an eine Konsole in Form der Xbox gebunden ist und keinen PC hat, kann dann da auch nochmal am Early Access darüber dann teilnehmen, das funktioniert dann da auch. So ist zumindest der Plan. Das mal zumindest da mal mit eingeworfen. Wir waren ja noch so ein bisschen beim Gameplay und ich hatte versucht, immer so ein bisschen rauszukriegen, abseits der Kämpfe, hast du ja gesagt, gibt es noch dies und jenes. Gibt es noch was zu erwähnen, was spielmechanisch quasi wichtig wäre?
Ja, und zwar, es gibt die sogenannten Umbras, das sind Entitäten aus der Geisterwelt, die man im Kampf benutzen kann, man muss die sozusagen freischalten und jede Umbra hat sozusagen ihre eigenen Skills. Und der erste Umbra, den man freischaltet, heißt Iska. Und das ist sozusagen wie so ein Windstoß, den man dann gegen die Gegner verwenden kann. An sich relativ nützlich. Ansonsten ist es aber eigentlich wie so ein kleines Haustier, was aber jetzt nicht wirklich groß in der Story sich bisher beteiligt hatte, soweit ich gespielt hatte. Ich hoffe drauf, dass die irgendwie noch einen Story-Wert haben. Ansonsten, ehrlich gesagt, hätte man es wahrscheinlich auch ein bisschen drauf kürzen können. Okay, es gibt jetzt irgendwie eine Fähigkeit, die man freischalten kann. Und hätte man wahrscheinlich dieses Haustier auch weglassen können.
Ja gut, vielleicht ist damit noch irgendwas geplant, dass man das vielleicht noch ein bisschen vertieft sozusagen, was du da jetzt beschrieben hast. Würdest du sagen, also das Gameplay, der Gameplay-Bereich ist dann damit so ein bisschen abgedeckt und zu Ende beschrieben, zumindest von dem, was du erlebt hast?
Ja, doch, durchaus. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie noch mal was ich sonst erlebt habe. Ich weiß auf jeden Fall okay, gut, bei den Bossen weiß ich, dass das sind nochmal spezifische Areale, in die man praktisch dann drin ist. Und man kann dann auch nicht irgendwie weiter nach links gehen oder weiter nach rechts. Das heißt, man ist ein bisschen eingebunden da drin. Und solange man praktisch diesen Boss nicht besiegt, kann man dann auch nicht weitergehen. Das ist so typisch Boss auch, was man von anderen Spielen kennt, dass man halt einfach eingebunden ist in einem spezifischen Areal. Und dann gibt es noch so Bomben, die man theoretisch auch noch verwenden kann, die rumliegen. Die kann man dann betätigen und nach einer gewissen Zeit explodieren die dann. Und je nachdem, ob man dann selbst auch in der Reichweite liegt, fliegt man auch in die Luft oder ansonsten nur die Gegner.
Vom Spielgefühl her, du hast ja schon so ein bisschen die Schwierigkeiten jetzt, was so dieses Feedback angeht, mit der Tiefe und dergleichen, welche Gegner gehe ich an und sowas. Hast du trotzdem Spaß bei dem, was du jetzt erlebt hast? Und wenn ja, vielleicht kannst du dann noch darüber übergehen, ob du jetzt auch Lust hast, das im Koop zu spielen, ob das vielleicht sogar dann noch mal eine bessere Erfahrung für dich wird oder werden könnte. Vielleicht hast du noch Gedanken dazu.
Also, wenn man das praktisch alleine spielt, so wie ich es jetzt getan habe, ich glaube, da würde man wahrscheinlich primär eine von den schnelleren Klassen wählen und dann auch mehr ja versuchen, okay, ich attackiere jetzt den Gegner für eine Weile und dann ziehe ich mich wieder schnell zurück nach dem Guerilla-Prinzip. Und ich schätze mal, wenn man dann auch mit anderen zusammenspielen würde, könnte man noch eher sagen, okay, gut, du, die eine Person, die blockt jetzt und die andere Person, die lädt jetzt irgendwie einen Angriff auf, um dann halt den Gegner ordentlich den rauszumachen.
Ja, es gibt ja da auch gemeinsame Aktionen, das habe ich mir noch aufgeschrieben von der Gamescom, dass man quasi auch zu dritt, zu viert quasi gemeinsam Moves ausführen kann, Special Moves und sowas. Das macht dann da wahrscheinlich dann auch nochmal mehr Sinn.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das würde mich schon mal interessieren. Also ich wäre schon dran interessiert, auf jeden Fall das mal auszuprobieren im Koop. Ich würde aber noch sagen, dass das Spiel gameplay-mäßig Luft nach oben hat, besonders eben in diesem mit diesen tiefen Ebenen, weil das hat mich schon teilweise enorm gestört. Also ich hatte dann mit eben diesen Stabwaffen bin ich dann dreimal hintereinander gestorben, einfach weil ich das nicht auf die Reihe bekommen habe, warum jetzt ich von einem Gegner getroffen wurde, aber ich nicht den Gegner treffen konnte. Das heißt, entweder ich würde dann praktisch, wenn ich diese Waffe spielen müsste, mit anderen spielen, oder ich würde dann halt zu einer anderen Klasse wechseln, damit ich diese Waffe nicht mehr haben müsste.
Ja, genau. Also das ist doch schon eine gute Weitergabe quasi, auch ja als vielleicht als Feedback. Das hat ja auch so ein bisschen den ganzen Sinn. Also es gab ja auch noch mal, ich glaube, das war zur Gamescom noch mal ein Artikel bei Xbox Wire, dem hauseigenen Blog bei Xbox, wo auch die Entwicklerinnen und Entwickler noch mal so klargestellt haben, warum sie sich auch jetzt für Early Access entschieden haben. Und ich glaube, das macht auch in der Form für die Art Spiel sicherlich Sinn, einfach, dass man so ein bisschen gemeinsam mit den Leuten, die jetzt von vornherein da schon ein bisschen mit unterstützen wollen, daran arbeitet, das Ding ein bisschen auszuformen. Weil es, glaube ich, halt auch einfach darauf ankommt, dann auf Spielerinnen und Spieler Feedback, weil das auch oft was ist, was sich schwer abbilden lässt, glaube ich, innerhalb eines Entwicklerstudios. Da ist man dann gut beraten, glaube ich, einfach, wenn man sich da ein bisschen die Community mit ins Boot holt. Und deswegen macht das sicherlich auch in dem Fall hier bei Towerborn total Sinn.
Absolut.
Und wirst du aber vielleicht zum Abschluss zumindest noch, wenn du so ein bisschen den Ausschlag geben würdest, bist du, weil du hast ja eingangs erwähnt, du hast von Anfang an so ein bisschen Interesse, hast dir das mit vermerkt, das Spiel, als es präsentiert wurde das erste Mal, ist es schon noch so, dass du sagst, ja, verfolgst du weiter und gehst jetzt vielleicht auch in den richtigen Early Access mal dann nochmal rein, wo es dann auch eine Matchmaking-Funktion geben wird und sicherlich dann auch ein paar mehr Leute, als du jetzt zur Verfügung hattest, oder bist du jetzt schon auf der Seite, sagst, nee, du wartest jetzt mal ab bis nächstes Jahr, vielleicht haben sie dann irgendwie die kleineren Problemchen schon im Griff.
Also ich glaube schon, dass es spielbar ist, jetzt auch für mich. Ich meine, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen arg speziell, was jetzt die Klassen angeht. Aber also ich würde durchaus weiterspielen. Ich frage mich schon auch, wie sie die einzelnen Elemente, die jetzt meiner Meinung nach in den, sagen wir mal, Anfangsleveln noch nicht wirklich storymäßig miteinander verbunden wurden, dann tatsächlich auch weiterentwickeln im Early Access. Ich schätze mal, da wird auf jeden Fall was kommen. Insofern, ja, ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterverfolgen.
Ja, und wahrscheinlich dann auch in erster Linie mal versuchen, jemanden noch mit ranzukriegen, nehme ich an. Und dass man sagt, man kann mal zumindest mal irgendwie im Koop das Ganze auch noch mal ein bisschen erleben. Weil das ist ja wirklich auch, wie wir jetzt schon rausgestellt haben, glaube ich, ein großer Faktor in dem Spiel. Und dann will man natürlich sicherlich auch da noch mal schauen, wie funktioniert es denn als solches? Wie funktioniert es denn, wenn ich mich vielleicht auch ein bisschen absprechen kann, mich verteilen kann, vielleicht auf verschiedene Gegnertypen, mit den Klassen mich auch ein bisschen aufteilen kann. Das klingt alles so ein bisschen danach, als frohlockt da schon der Multiplayer. Und dementsprechend bin ich gespannt drauf, wie das jetzt ab heute quasi dann weiter sich verläuft, und vielleicht bietet sich ja auch nochmal bei uns im Podcast die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle nochmal auf Towerborn dann zu gucken. Und bis dahin würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Episode. Vielen Dank dir, Patrick.
Dankeschön.
Und dann bleibt uns, glaube ich, am Ende noch zu wünschen, dem Spiel alles Gute auf jeden Fall.
Ja, wir bleiben
weiterhin dran. und verfolgen das. Und dann bedanke ich mich zum allerletzt nochmal bei Xbox für die Möglichkeit, dass wir reingucken konnten.
Ja,
und
vielen Dank.
Bei unseren Hörerinnen und Hörern. Lasst gerne Kommentare bei uns. Am einfachsten geht das zum Beispiel über Spotify. Da gibt es eine Kommentarfunktion. Könnt ihr ganz einfach direkt über die Spotify-App, wenn ihr uns über Spotify hört, rein sliden sozusagen und gerne einen Kommentar zum Spiel selber vielleicht hinterlassen oder gerne auch zu dieser Episode. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut, bis bald und ciao.